Guten Tag, mein Name ist Esther Möller. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am Institut für Europäische Geschichte und beschäftige mich dort momentan mit einem Forschungsprojekt über die Geschichte der humanitären Hilfe in der arabischen Welt. Ich freue mich sehr, das erste Panel zu moderieren und möchte auch gleich den ersten Referenten vorstellen, Norman Pech. Er studierte von 1957 bis 1962 Geschichte und Rechtswissenschaften in Tübingen, München, Paris und Hamburg. Daran schloss er eine juristische Promotion über Tarifautonomie und staatliche Intervention an. Nach einem Zusatzstudium am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik in Berlin war er von 1968 bis 1972 als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit tätig. Danach an der Forschungsstelle der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler in Hamburg. Von 1975 bis 1982 hatte er die Professur für politische Wissenschaft der Universität Hamburg inne, von 1982 bis 2003 die Professur für öffentliches Recht an der Hochschule für Wirtschaft und Politik in Hamburg. Daneben war Norman Pech vielfältig entwicklungs- und friedenspolitisch engagiert. Ich nenne nur seit 1970 den beratenden Ausschuss der EPD Entwicklungspolitik. Aus Protest gegen den Militäreinsatz der Bundeswehr in Afghanistan schloss er sich nach langer Mitgliedschaft bei der SPD 2001 der Partei Die Linke an, für die er von 2005 bis 2009 im Deutschen Bundestag als außenpolitischer Sprecher fungierte. Von seinen Veröffentlichungen möchte ich nur zwei nennen. Zum einen als Herausgeber Wider die herrschende Meinung, Beiträge für Wolfgang Abendroth, Frankfurt am Main 1982 und ein Werk aus jüngerer Zeit, Aktionsfeld Weltinnenpolitik, völkerrechtliche Grundlagen einer Global Governance, Hamburg 2003. Aus all diesen Gründen ist er also ein ausgewiesener Experte für dieses Symposium und auch für das Thema seines Vortrages. Das lautet Entwicklung und Öffentlichkeit vom BMZ-Montagskreis zum beratenden Ausschuss. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Liebe Susanne, liebe Caroline, liebe alte Kollegen, ja, liebe Gäste, ich bedanke mich außerordentlich, dass ich hier die Gelegenheit habe, dass ich eingeladen wurde, meinem alten Freund doch die Ehre zu erweisen mit ein paar Worten, die wenig wissenschaftlich werden, aber die umso konkreter aufzeigen werden, was wir eigentlich gemeinsam damals gemacht haben. Denn das war eine Zeit, im Grunde eine Episode in der langen Geschichte dieses Ministeriums, Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre und vielleicht für uns bedeutsamer als für das Ministerium selbst. Wir müssen sehen, welche Zeit das war. Das war die Hochzeit der Dritte Weltkritik und Sie haben es gesagt, Herr Giesebel, schon auch des Vietnamkrieges. Es war eine ausgesprochen argumentativ antagonistische Zeit, in der wir damals diskutierten. Und es war etwas Außergewöhnliches, dass nämlich damals das BMZ unter der Ägide von Wischnewski, nicht etwa Eppler, sondern Wischnewski, sich etwas leistete, von dem sie dann später aber mit begründeten Argumenten wieder abgegangen ist. Denn sie hat sich einige Hochschulabsolventen geleistet, die noch nicht abgeschliffen waren in irgendeiner anderen Verwaltung, sondern die unangepasst aus den Universitäten kamen. Sie haben es auch nicht lange dort ausgehalten, aber sie haben dann, um sozusagen nicht in dem zu versinken, in der Verwaltung dessen, was sie eigentlich kritisierten, in diesem Ministerium einen Gesprächskreis eingerichtet. Das war Ende der 60er Jahre, 69 bis 70, er ist dann noch weiter, aber das ist, da wir dann ausgeschieden sind, dann auch nicht mehr in unserem Blickfeld gegeben. Und ich muss hier einige Namen doch nennen, um Ihnen die Ehre zu erweisen, denn ich spreche im Grunde in meinem Namen, was ich erlebt habe, aber das ist alles eigentlich auch auf sozusagen der Diskussionsbasis dieses Kreises gewachsen. Kai Schade natürlich als erstes. Lutz Beer wurde genannt. Der ist relativ frühzeitig, denn 70 schon, an die Entwicklungsbank in Abidjan, Côte d'Ivoire, gegangen. Uwe Gerdes, der dann später an eine Fachhochschule, ich glaube Karlsruhe oder Darmstadt, gegangen ist. Und ich, wir waren im Grunde sozusagen der zentrale Kreis, der dann auch immer bestimmte, worüber diskutiert wurde und was gemacht wurde. Darum herum ein lockerer Kreis von Leuten, die sich auch aus gewissen, naja, Statusgründen etwas ferner davon hielten. spielten. Das war Gerd Pflaumer und Röhrig aus der Öffentlichkeits- und aus der Presseabteilung. Dann aber auch die Kollegen Strück, Kirchhoff und Greichen. Aber die waren im Grunde mehr sozusagen immer mal wieder des Interesses an einem Thema dabei. Kontinuierlich haben eigentlich immer diese 4, 5 gearbeitet. Was haben wir gemacht? Wir haben natürlich reflektiert, was wir dort eigentlich entgegen unserer Kritik vollziehen mussten, verwaltungsmäßig. Wir versuchten auch irgendwie das umzusetzen in unserer Politik, nicht etwa der Projekte, die wir dort bearbeiteten, ob das ein Krankenhaus irgendwie in Tansania war oder so etwas oder ein kleines Gewerbezentrum in Indonesien. Nein, sondern wir versuchten dann auch grundsätzliche Fragen. Wir haben zum Beispiel allerdings vergeblich Herrn Eppler immer wieder versucht zu überzeugen, dass seine Forderung nach 0,75% des Bruttoinlandsproduktes für Entwicklungshilfe total illusionär wäre und es wird auch heute nicht und es wird in Zukunft nicht erreicht werden. Wir haben auch durchaus konstruktive Dinge dort gemacht im Sinne des Ministers, denn wir wurden insbesondere an all die verschiedenen Dritte Weltgruppen entsandt und Sie haben das so vornehm formuliert, Herr Giesebel, wir sollten sozusagen die Kritik erfassen und auch fruchtbar machen. Die Frage war, für wen eigentlich? Wir verstanden das durchaus schon, dass wir auch als ein Übertragungsmechanismus der Kritik der Dritte Weltgruppen in das Ministerium selber waren. Das Ministerium selbst, und wir begleiteten oft auch Ministerialdirektoren, die in der Tat sozusagen auch die Argumentationsebene dieser Dritte Weltgruppen nicht ganz tragen, dass wir sie von der Sinnhaftigkeit einer Entwicklungspolitik versuchten zu überzeugen. Daneben ging es dann auch so, sehr profan, einige von uns, insbesondere Lutz Beer, aber ich dann auch, wir versuchten Eppler zu stützen am Wochenende bei seinem Wahlkampf im Lettle, was uns nicht gelungen ist. Er hat dort nie ein Direktmandat bekommen, sondern immer gegenüber dem Weinbauer Sussett verloren. Ich weiß nicht, ob wir da auch schuld dran waren, aber auf jeden Fall, wir haben dort durchaus unsere Solidarität mit dem Minister dort bekannt, selbst wenn wir ihm doch kritisch verbunden waren. Ich will Ihnen nur 4 Punkte nennen, die eigentlich das, sozusagen das Aktionsfeld, die zur theoretischen Grundlegung hat Herr Giesebel schon was gesagt, da wird wahrscheinlich auch mehreres noch kommen, das erspare ich mir, sondern Ihnen klar zu machen, wie wir dort eigentlich gearbeitet haben. Und zwar im Jahre 1970 bekam ich die Einladung von der Fatah an einem Kongress in Amman teilzunehmen. Das, dachte ich, ist durchaus auch im Rahmen dessen, was ein entwicklungspolitisches Ministerium durchaus damals machen konnte. Sie müssen sich das vorstellen, Fatah war damals sozusagen zusammengenommen Hamas und Hisbollah. So wurde das angesehen, aber es wurde auf jeden Fall auch klar gemacht, dieses Problem in Palästina-Israel ist ein sehr fundamentales, auch im Rahmen von Entwicklungspolitik. Ich habe natürlich damals dann einen Antrag auf Beurlaubung gemacht, der natürlich abgelehnt wurde. Daraufhin habe ich Ferien genommen und bin dorthin gefahren, aber es war jener September 1970, der als der sogenannte schwarze September in die Geschichte eingegangen ist, als nämlich der jordanische König versuchte, Arafat und die PLO aus Jordanien zu vertreiben. Insofern gab es über die erste Sitzung dieser Konferenz ging es nicht hinaus, sondern wir wurden dann noch mit dem letzten Flugzeug ausgeflogen. Und ich habe dann darüber berichtet, auch im Ministerium, das war sozusagen die zweite Notwendigkeit, die dann Eppler machen musste offensichtlich. Ich sollte entfernt werden aus dem Ministerium, deswegen, weil ich mit solch einer Gruppierung dort in Verbindung gebracht wurde. Aber ich hatte auch irgendwelche Fürsprecher und es ging dann eben weiter und es wurde da dann auch darüber Stillschweigen bewahrt. Allerdings, die Presse war aufmerksam geworden und auch die Öffentlichkeit, dass es dort irgendetwas in diesem Ministerium gab, was irgendwie etwas quer zu der ganzen Politik lag. Denn ich hatte das natürlich mit Kai abgesprochen, soll ich das machen, mit Lutz Beer abgesprochen und das war alles außerordentlich schwierig damals. Das Zweite war dann, Und zwar wiederum in der Auseinandersetzung mit dem Umfeld, mit dem sich dieses Ministerium ja auseinanderzusetzen hat. Und das waren die sehr regen, argumentativ sehr starken Dritte Weltgruppen, die nachhaltig das in Frage stellten und kritisierten, was wir dort machten. Und Eppler bat mich, eine Gegen- und Verteidigungsargumentation dort wohl aufzubauen. Ich wurde sehr zum Unwillen meines Referatsleiters für 3 Wochen beurlaubt. Ich habe mich in Klausur gesetzt und ihm dann 60 Seiten abgeliefert. Allerdings muss ich gleich sagen, die Quellen dessen, was ich dort gemacht habe, waren eher zu holen bei Baran, Svisi, bei Noam Chomsky und auch bei Agostino Neto und weniger bei Gandhi und auch beim Dalai Lama. Und was ich zurückbekam, war dann eigentlich nur eine grüne Paraffe und mir wurde gesagt, es sei nicht sehr hilfreich gewesen. Es deutete sich damals schon an, dass offensichtlich wir insgesamt nicht sehr begriffen hatten, welche Rolle wir eigentlich in dem Ministerium so zu spielen hatten. Sondern wir dachten immer, es ist schon auch noch ein Missionswerk nach innen, um eine Politik zu verändern, die aber im Rahmen der sozusagen gesteckten Grenzen überhaupt nicht zu verändern war. Dieses, wenn Sie sich das nochmal vor Auge stellen, das war 71, das war die Zeit der afrikanischen Befreiungskriege, des ANC, der SWAPO, der Frelimo in Mosambik, der MPLA, des Streites zwischen MPLA und UNITA in Angola, das heißt die Hochzeit der Dekolonisierung und es war sozusagen die Lektüre auch von Frantz Fanon, die Verdammten dieser Erde. In diesem Kontext haben wir als immer noch sozusagen intellektuelle, unangepasste Neulinge in dem Ministerium uns eher sozusagen verstanden als die Vertreter jener Kritik im Ministerium, als die Vertreter des Ministeriums gegenüber der Kritik. Wir haben im Grunde unsere Funktion als Beamte des BMZ, ich kann das von mir aus sagen, durchaus nicht begriffen. Es war vielleicht auch so, Eppler war nicht der Kommunikativste. Ich habe zum Beispiel zur Vorbereitung dieser Dokumentation oder dieser Analyse nie mit ihm sprechen können und auch danach habe ich nie mit ihm gesprochen. Wir hatten immer nur 2 Leute, die irgendwie den Kontakt zu ihm noch aufrecht erhielten. Das war Kai Schade und das war dann auch Lutz Beer, der auf anderem Wege das Ohr von ihm fand und das war nachher dann auch noch bedeutsam. Der dritte Punkt, den ich Ihnen darlegen wollte, ist etwas anderes. Ich hatte Ihnen gesagt, es wurde durchaus von außen aus schon wahrgenommen, dass da irgendetwas war, wo man anbinden konnte in der Kritik an der gesamten Dritte Welt und Entwicklungspolitik. Und plötzlich stand bei uns in unserem Kreis der Geschäftsführer der damaligen Afrika-Gesellschaft. Das war eine Gesellschaft der alten Großwildjäger und sozusagen der postkolonialen Afrika-Freunde vom Typ Franz Josef Strauß, Gerstenberg und der Gräfin Dönhoff. Und dieser Geschäftsführer sagte, wir müssen daraus eine richtige Afrika-Gesellschaft machen im Rahmen dieser Befreiungsbewegungen. Wer macht mit? Und wir überlegten, ich bin derjenige gewesen, der das dann auch wirklich aufgenommen hat, mit durchaus Folgen dann, aber dazu später. Leider die anderen nicht, das ging dann an, weil wir eben auch in verschiedene Richtungen auseinander gingen. Denn 1970, 71 waren wir alle schon nicht mehr da. Lutz Beer habe ich gesagt, Kai Schade ist auch klar, Uwe Gerdes ging an die Fachhochschule und ich kündigte. Und der Grund des Kündigens, das ist der letzte Punkt, der noch einmal Ihnen zeigt, in welcher unangepassten Art und Weise eigentlich dieser Montagskreis eben Episode bleiben musste. Und zwar war das Folgendes, ich war in dem Referat, welches die Entwicklungshilfe der Kirchen und auch der politischen Stiftungen. Damals gab es nur die Ebert-Stiftung, die Adenauer-Stiftung und die Friedrich-Naumann-Stiftung. Und die Ebert-Stiftung hatte ein Riesenprojekt damals für die damaligen Zeiten angefangen und dafür Gelder vom Ministerium verlangt, nämlich ein Fernseh- und Clearinghouse hieß das in Singapur. 10 Millionen D-Mark, das war damals eine immense Summe. Es war das bei weitesten größte Entwicklungsprojekt. Das ging über meinen Schreibtisch. Ich musste es bewilligen, beziehungsweise ich musste es behandeln und fragen, mich und auch das Referat und das Ministerium, können wir das eigentlich bezuschussen? Auch dieses habe ich in den Montagskreis bewacht und wir waren einstimmig der Meinung, das geht nicht. Und zwar, weil in dem Antrag ganz eindeutig war, stand, um den chinesischen Einfluss in der Region zurückzudrängen, einzudämmen und zurückzudrängen, wollen wir dieses Projekt übernehmen, wobei wir dann auch noch herausbekamen, dass die ersten Bauten an diesem Fernsehstudio und so etwas vom CIA aufgenommen wurde, aber die Amerikaner es sozusagen nicht mehr weiterführen wollten. Was machten wir? Ich war in dem Referat und wir hatten nur eine Möglichkeit, Eppler überzeugen, dass er das nicht macht. Das gelang uns auch. Eppler sagte auch, nein, das können wir eigentlich nicht machen. Und dann gingen wir in die Ferien. Und als ich aus den Ferien wiederkam mit Lutz Bär, erfuhr ich, die beiden Vorsitzenden der Ebert-Stiftung, Bangert und Grunewald, waren eine halbe Stunde im Ministerium gewesen und dann war das Projekt bewilligt worden. Wir hatten nämlich vollkommen nicht geklärt oder auch nicht begriffen, dass nämlich die Politik nicht etwa im Ministerium, sondern in der Ebert-Stiftung gemacht wurde. Das ist in vielen Bereichen auch jetzt noch so. Also, wir waren damit eine große Enttäuschung, aber nicht nur das, sondern der Referatsleiter bat sich mich zu sich und sagte, Herr Dr. Pech, also wir haben beschlossen, doch eine Umorganisation in dem Referat zu machen. Sie werden jetzt dies machen und nicht mehr das und so weiter. Ich habe darauf gekündigt und habe dann das Ministerium verlassen, wurde dann allerdings irgendwie immer noch 5 Jahre lang beurlaubt, bis ich sagte, es hat keinen Zweck mehr, ich komme nicht zurück. Das Wichtige, was da war dann die Zusammenarbeit mit Kai weiterhin. In dem Referat, in dem Ministerium waren wir natürlich täglich zusammen. Wir hatten immer einen sehr kurzen Draht. Ich war immer informiert darüber, was in der Spitze so vor sich ging, eben über Kai Schade, weil er unmittelbar bei dem Minister auch sozusagen vor der Tür saß und dessen Pressearbeit machte. Das wurde dann schwieriger, als er in der EPD war, aber wir haben den Kontakt nicht abbrechen lassen und da er dort, das muss man ehrlich sagen, eine doch sehr schwierige Position hatte über die Jahre, bildete er etwas als Hilfsorgan, einen sogenannten Beirat, in dem einige Leute, Wissenschaftler und andere berufen wurden, unter anderem auch ich. Das haben wir mehrere Jahre gemacht, aber ich muss sagen, es war immer ein harter Kampf um Freiräume für Kritik in der und gegen die Entwicklungspolitik. Dieses war immer so, dass man zwar sagte, das ist selbstverständlich, Kritik ist notwendig und auch machbar, aber sie muss konstruktiv sein. Und insbesondere darf sie natürlich nicht zu stark gegenüber der etablierten Entwicklungspolitik sein. Und es gab natürlich einige heftige Tabuthemen, die gar nicht richtig berührt werden durften. Das war der Palästina-Konflikt, das war Kritik an Israel. Das ging gar nicht. Das war für mich insofern einerseits schwierig, aber andererseits auch gar nicht mal so, denn dieser Sekretär der Afrika-Gesellschaft, das war sozusagen der Nebenstrang dann der Tätigkeit, die ich weiterführte im Entwicklungspolitischen. Meine Wege führten dann aus dem Entwicklungspolitischen vollkommen heraus. Aber diese Wege verfolgte ich dort noch. Die Afrika-Gesellschaft wurde nach 2 Jahren liquidiert. Aber das wesentliche Organ, das überlebte, das war Afrika Heute, die Zeitschrift. Und Afrika Heute wurde dann bald Afrika Heute und Dritte Welt, bis es dann zu einem Dritte Welt Magazin wurde. Und in diesem Publikationsmedium hatte ich sozusagen 2 Beine. Einmal bei Kai Schade, wo es aber immer eigentlich darum ging, Freiräume zu erkämpfen, wo ich auch mitunter dort auch publiziert habe. Und auf der anderen Seite dann das Dritte Weltmagazin, wo es uns dann auch möglich war, zum Beispiel über die Verbindung des ANC werde ich einhalten. Südafrikas mit der Bundesrepublik in der Nuklearentwicklung und Nukleartechnologie oder auch die Dokumente des ANCs über die Zusammenarbeit Israels mit Südafrika über die Apartheid-Politik. Das haben wir dort publiziert. Es war auch jede Möglichkeit, Kritik an der Besatzungspolitik Israels zu führen. Insofern war ich nicht darauf angewiesen, aber es war dem doch schwierig. Der Beirat wurde dann aufgelöst, weil er eben einfach zu kritisch war und auch der Führung in der Kirche einfach nicht mehr sozusagen so effizient war. Und dann musste Kai das selber machen. Kai, das ist als letztes Wort auch, er war ungeheuer listig und er war auch sehr zäh. An Listigkeit übertraf er mich bei Weitem, an Zähigkeit, da waren wir beide ungefähr gleich. Und er hatte auch Vorstellungen und er hat nie an seiner kritischen Position auch wirklich substanzielle Abstriche gemacht. Und dieses ist etwas, was mich weit über seinen leider sehr viel zu frühen Tod mit ihm verbinden wird. Ich schätze das, ich habe ihn immer gerne gemocht, wir waren sehr gute Freunde und ich wahre auch sein Andenken darin, als eines Zehn, als eines bewussten, eines kritischen Zeitgenossen. Dankeschön.